Ja, einen schönen Sonntag wünschen wir euch. Wir sind's, der Oliver und der Jan. Hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Hallo, Herr Böhmermann.
Das war Florian aus Tübingen und sein Dudelsack. Und der Dudelsack zu Beginn dieser heutigen Folge von Fest und Flauschig am 4. Juni haben wir.
Juni. Ja. Born on the 4th of July.
Yes, wir haben,
der hat mit mehrere. Mit Tom Cruise, der war sein erster Oscar.
Der hat mehrere Gründe, warum wir diesen Dudelsack spielen. Zum einen ist es heute natürlich eine Folge, die uns sehr bevorsteht. Es gibt wahnsinnig viel zu besprechen. Und ich habe im Zuge meines YouTube Rabbit Hole Durchwanderns mir so viele Schützengraben-Videos und auch alte Kriegsfilme aus dem Ersten Weltkrieg angeguckt. Und immer wenn es richtig heikel wurde und wenn die Briten in der Schlacht an der Somme raus mussten in den Kugelhagel, dann hat immer einer einen Dudelsack gespielt unten, weil die Soldaten sich entscheiden, entweder totgeschossen werden von den Deutschen oder den Dudelsack länger
aushalten.
Oder Dudelsack länger aushalten. Und dann haben sich viele dann oft dafür entschieden, einfach hochzugehen, weil sie es irgendwann nicht mehr ertragen haben. Und der Dudelsack zu Beginn einer Podcast-Aufzeichnung ist auch immer gut, um Leute zu verschrecken, die mal reinhören wollen und mal gucken wollen, ob es ein gefälliger Mainstream-Podcast ist, der irgendwie vielleicht gut passt zum Workout oder sowas.
Sie steht wieder irgendwo unter, ganz ehrlich, das Gequatsche von den beiden, kann sich das noch einer anhören? Ja, ihr könnt es euch anhören, wir sind ja eine treue Gefolgschaft, die wir haben. Jan, ich bin mal wieder ganz komplett hier in meiner Künstlerblase. Ich bin heute in diesen Podcast gekommen, erwarte von dir eine Aufklärung über die wichtigsten, aktuellsten Themen, die gerade die Medienlandschaft beschäftigen, damit ich auch noch ein bisschen mitreden kann.
Ja, aber ich hatte eigentlich gehofft, dass du mir heute die wichtigsten Fragen beantworten kannst, weil natürlich Thema Nummer eins ist, wie müssen wir uns jetzt als Leute, die auf die 30 zugehen, unser Verhältnis zu Rammstein neu einstellen. Und ich will gar keine Vorwürfe machen oder gar nichts. Ich möchte dich einfach mal fragen, weil du kennst dich ja aus mit dem kompletten Werk der Band. Ja. Kann ich jetzt noch zu einem Rammstein-Konzert gehen?
Ich würde mich beeilen, weil ich glaube, das ist das Ende der Band, wenn du es mal direkt wissen willst. Ich glaube nicht, dass das noch viele Jahre Rammstein geben wird. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass diese Geschichte dieser Band das Genick brechen wird. Wenn du meine Einschätzung als langjähriger Fan und Beobachter der Band, die Konzerte besucht hat beim allerersten Rammstein-Konzert in Hamburg im Logo da war und die jetzt lange, ich glaube nächstes Jahr hätten sie 30 Jahre gehabt, keine Ahnung, ob es so lange noch ausreichen wird. Ich glaube tatsächlich, dass es Feierabend ist bald.
Um mal alle ins Boot zu holen. Also was passiert ist zwischen, ich glaube letzten...
Ich glaube, das weiß jeder inzwischen. Ich glaube, selbst ich, ich bin seit einer Woche im Studio, mal ganz kurz, warum ich jetzt wirklich so ein bisschen ahnungslos tue. Ich krieg wirklich kaum was mit. Ich bin nach den Dreharbeiten auf Malle direkt am nächsten Tag ins Studio gegangen. Das ist auch ein geiler Satz. Nach den Dreharbeiten in Malle
bin ich direkt ins Studio gegangen. Ich war ja auch angefangen und irgendwann musste man diese Sätze in Alkohol ertränken, weil man sie selber nicht mehr ausgehalten hat. Und der Rest ist Geschichte.
Genau. Aber wahrscheinlich werde ich nie wieder in meinem Leben in El Arenal sein. Deswegen war das auf alle Fälle nochmal schön da gewesen zu sein. Ich bin total in der Blase. Am Mittwoch ist der letzte Tag. Mittwoch im Boomer Cringe ist der letzte Studiotag. Ich nehme gerade meine Platte auf. Es sind noch zwei Lieder einzusingen. Bei einem Lied habe ich ein Instrumental, aber den Text noch nicht fertig. Ich hoffe, dass wir diesen Text vielleicht während der Sendung heute schreiben.
Das können wir auf jeden Fall machen, aber um mal alle ins Boot zu holen, was passiert
zu Rammstein,
ist, eine Nordirin, ein Rammstein-Fan, eine junge Frau, deren Name jetzt gar nichts zur Sache tut, hat sich über Social Media geäußert und hat gesagt, hey Leute, hier ist was Verrücktes passiert beim Rammstein-Konzert. Ich habe da im Vorhinein eine Nachricht bekommen von einer jungen Frau, die mich eingeladen hat, in Row 0 zu stehen, in Reihe 0 zu stehen und auch Party zu machen mit Till Lindemann, also dem Frontmann der Band, der exzentrische Pyroscheinbesitzer. Und dann wurde mir, ich paraphrasiere es, das ist jetzt keine genaue Wiedergabe, wer das genau sehen müsste. Inzwischen bei der Süddeutschen ein fantastischer Artikel, wo auch noch mehrere Betroffene sich zu Wort gemeldet haben. Inzwischen eine riesige Welle von Leuten, die gesagt haben, mir ist es nicht ergangen. Also in Reihe 0 gestanden, dann gab es was in den Drink rein, dann sieht man Videos von der jungen Frau und am nächsten Morgen guckt sie an sich herunter, sieht überall blaue Flecke und ahnt, irgendwas ist da gestern passiert, was ich mir nicht so richtig erklären kann und macht das essentially öffentlich. Darum, die hat noch nicht mal gesagt, ich wurde vergewaltigt oder sowas. Wie das dann auch
sie hat gepostet, dass Till Lindemann sie nicht angefasst hat.
Ja, und auch, was aber total geil war, in der Bild-Zeitung so der erste Spin, junge Frau behauptet nicht vergewaltigt worden. Das hat sie hat sie nie gesagt.
Sie hat nie gesagt, genau.
Ich stand in Reihe 0, ich war eingeladen auf eine Party von Till Lindemann, da waren auch noch andere Frauen, ich musste viele Videoaufnahmen oder Fotos von mir an eine junge Frau geben, die wohl da so als eine Art Maklerin dient in diesem mutmaßlichen Partykonstrukt von Till Lindemann oder Rammstein und dann eben diese doch starken Verletzungen am nächsten Tag. Und was dann passierte ist, es haben sich wahnsinnig viele andere Frauen gemeldet, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, die Investigativjournalisten und Journalisten, die sich da, ich glaube, für Süddeutsche Zeitung, die ARD, also SZ, NDR, diese Recherche-Kooperation und auch beim Spiegel die Juliane Löffler, die für Ippen vor 2 Jahren dieses Julian Reichelt-Ding gemacht hat. Die haben alle geschrieben, so eine unglaubliche Welle an Zeuginnen haben wir noch nie erlebt und wir haben schon wahnsinnig viele Missbrauchs- und sexualisierte Gewaltfälle aufgearbeitet und es ist wahnsinnig viel zutage gekommen. Hast du das Stück gelesen in der Süddeutschen Zeitung dazu von
leider
vorgestern?
Nicht.
Ein sehr schöner
ist wahrscheinlich
Artikel.
Hinter der Paywall, oder?
Ist hinter der Paywall, aber ich bin natürlich
Schick mal Screenshot, würde ich gerne lesen.
Ich schick's dir gleich als PDF.
Ich habe gestern, weil ich wirklich die ganze Woche nur mal unterwegs bin, eine sehr gute Einordnung gesehen. Das Einzige, und das kann ich auch jedem empfehlen, der das alles sehr gut einordnet, ist der auch ein Fan von dir ist. Ich vergesse seinen Namen, sorry. Der Parabelmann, Parabelritter oder so,
keine Ahnung.
Der dunkle Parabelritter oder so heißt der. Mhm. So ein Typ, doch aus dem Internet. Und das habe ich gestern, weil ich mich wissen wollte, wie der aktuelle Stand ist. Und der hat das sehr gut und sehr unaufgeregt alles eingeordnet, was da gerade, wie der gerade der Zustand ist.
Ja,
kann
jetzt,
ich ihm empfehlen, sich das anzugucken.
Aber jetzt die große Frage natürlich, wie verhält man sich dazu? Also vor ich glaube, das war 2014, als der damalige Verlagschef von Kiwi noch diese große Verteidigung nach Till Lindemanns, Vergewaltigungslyrik-Gedichteband noch gesagt, man muss den Künstler von seinem Werk trennen. Der Verlag hat ihn jetzt fallen lassen, also da ist es nicht mehr so viel mit Trennung von Künstler und Werk. Und auch in der Band, also man sagt ja, Rammstein ist ja wirklich eine Band, die aus 6 wirklich eigenständigen Persönlichkeiten besteht, das muss man mal sagen. Und auch zum Beispiel, dass Rammstein auf Deutsch singt, ist ja nicht dem Genie von Till Lindemann entsprungen, sondern das ist am Ende, haben dann die Bandkollegen gesagt, ey, pass mal auf, ganz ehrlich.
Am Ende war es Tim Renner, der diese Band zusammengebracht hat.
SPD Tim Renner?
Weil Tim Renner eigentlich diese Band damals mit groß gemacht hat, wenn ich diese Geschichte jetzt richtig erzähle. Und natürlich, das auch ein Projekt war von Motor Music. Rammstein besteht aus 2 Punkbands aus dem Osten, das weiß man alles, Feeling B und die andere Band fällt mir gerade nicht ein, sind zusammengeführt worden und wurden die größte Rockband der Welt eine Zeit lang. Ne? Und die Sache, die Grundlage ist einfach, finde ich, oder beziehungsweise worauf es drauf aufbaut, ist, dass jemand, der 60 Jahre alt ist, das ausnutzt, dass Fans den anhimmeln, ihn vielleicht auch faszinierend finden und diese Machtposition ausnutzt. Und das seit vielen Jahren jetzt schon macht. Und das in einer Zeit, sag ich mal, wo sich alles ändert. Und es war auch nur eine Frage der Zeit, bis das explodiert, dieses Konstrukt. So. Mhm. Und ich glaube, dass innerhalb der Band, so ich kenne jetzt wirklich nur Flake, die habe ich mal kennengelernt, den ich für einen ziemlich coolen Typen halte. Das ist ja auch immer eine Frage, wie viel haben die anderen Bandmitglieder das alle noch irgendwie schon geduldet und haben da Bock drauf, das zu machen. Und was ich mich die ganze Zeit frage, ist, da spielst du in einer größten Band mit der fantastischen Live-Show und dann kriegst du es nicht hin, deine Geilheit als 60-jähriger Mann irgendwie so zu kontrollieren, dass du nicht in diese Machtposition kommst und die ausnutzt und dafür deine Fans, sag ich mal, fixt. Ja, und das alleine ist einfach eine Sache, die ich, glaube ich, innerhalb der Band, diese Band zerstören wird. Das ist jetzt meine blöde Analyse als Fan, der das wirklich viele Jahre verfolgt, weil das kann man auch mal sagen, dass das da wirklich viele unterschiedliche Gruppen gibt. Till Lindemann ist schon 2-mal aus der Band ausgestiegen. Ich glaube 2005 und 2008 oder so gab es da schon einen riesen Radau in der Band. Das ist natürlich einfach ein riesiges Konstrukt, wo Geld, aber auch diese unglaubliche Show, die du nur einmal im Leben, so eine Band mit so einer Show, so sehen wirst, alles zusammenhält. Aber dass das Ding jetzt noch weiter über die Jahre bestehen wird, das glaube ich nicht. Ja, und ich bin auch echt, ehrlich gesagt, ich habe da viel jetzt in den letzten Tagen drüber nachgedacht, ey, wirklich, das ist einfach nur unwürdig. Da gibt es keine Verteidigungssache oder so zu erzählen. Das ist einfach nicht das. Das ist eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen Julian Reichelt. Das ist Machtmissbrauch. Du bist in einer Position, wo Leute deine Macht und deine dich anhimmeln dafür, was du bist, was du tust und du nutzt es aus. Und das gibt's natürlich im Rockbereich auch ganz, im Metal oder in Konzerten, nicht nur Metal, auch im Hip-Hop, überall gibt's das. Ich habe in meiner Zeit in den 90ern als Roadie echt Sachen gesehen, wo ich dachte, das ist ziemlich unwürdig hier alles. Aber letztendlich ist es immer so, das ist genauso, jetzt fange ich an zu labern, wie in der Pornografie auch. Und ich glaube auch kein 20-jähriger junges Fan oder Groupie, die Till Lindemann mal einen geblasen hat unter der Bühne, ist mit 30, 40 noch stolz drauf, sondern denkt darüber, was habe ich da eigentlich gemacht? Ich habe das gemacht, weil ich das damals toll und aufregend fand und die Welt für mich noch ein Faszinierender.
Ja,
es ist ein Ausnutzen von älteren Menschen, die eigentlich schlauer sind.
Ja, und nicht nur ältere Menschen, sondern ich meine allein dieses Machtgefälle.
Nee, genau, Menschen,
das ist einer der größten Rockstars, der größte deutsche Rockstar, jemand, der so auch so ein Image pflegt und alleine diese alleine diese Charade oder diese Maskerade zu sagen, das ist mein lyrisches Ich, und dann haust du Sachen raus und dann kommt einfach 10 Jahre später raus, nee, da ist nichts lyrisches Ich, der hat einfach aus seinen eigenen Erfahrungen geschöpft, hat einfach aufgeschrieben, was er halt auch noch so nebenbei macht.
Abgesehen davon, das ist ein Unfall, ich habe dieses Buch zu Hause, was ein unfassbar schlechtes Buch ist. Mm. Das ist ja auch noch so eine Sache, dass diese ganze Till Lindemann Solo-Aktion nie funktioniert hat. Das klingt ja alles auch wie Demos von Rammstein und so. Das ist ja auch einmal so mittelgeile Scheiße.
Ja, aber jetzt mal ganz, kurze Frage noch nach der Mitverantwortung von Leuten, die was gewusst oder was geahnt haben. Na, also das ist, ich bin jetzt da nicht so kein Rammstein-Fan, aber das ist, dass der den Exzess liebt, das kann man ja schon allein durch die Boulevard-Berichterstattung mitbekommen, wobei man auch immer
das
sagen muss...
Das sei mir auch gegönnt, ja, also das ist ja nicht das Problem.
Das
fand ich
jetzt spannend, ganz differenziert auch in dem SZ-Artikel, also dass auch gesagt wurde, ja, okay, Rock ist halt, es gibt halt immer das Ausnutzen dieses Rockstar-Groupie-Gefälles, das war immer Teil dieses ganzen Genres, aber wichtig ist halt vor allen Dingen, und ich glaube, da würde ich die Linie ziehen, es ist eben, selbst wenn man das 20 Jahre später bereut, der Zustand, in dem man mit einem Rockstar was hatte, das muss doch ein Zustand geistiger Klarheit sein. Und selbst wenn es ein Machtgefälle gibt, das ist verwerflich genug, aber wenn es dann noch so Geschichten gibt wie, du darfst in Row 0 stehen, oder wenn Till mal kurz von der Bühne kippt, wird er kurz sexuell gehandelt, oder es ist irgendwas in einem Drink drin und du wachst am nächsten Morgen auf und hast von nichts was mitbekommen. Also das ist ja noch mal eine krassere Grenzüberschreitung als ohne, also weißt du, dass Leute, die auf der Bühne stehen, an ihre eigene Projektion glauben, also ich sag mal, da ist man selber nicht gefeit davor. Du kennst es doch auch. Weißt du, es gibt doch Phasen, wenn du anfängst damit und auf einmal zieht es an und dann fängst du an, selber dich mit dem zu verwechseln, was du auf der Bühne darstellst und denkst, das ist dann das. Und wenn du
klar, die kommen auch, die sind, ich glaube, nächstes Jahr feiern die 30-jähriges Jubiläum. Die kommen aus dieser 90er-Jahre Rockstar-Welt, sind immer größer geworden. Ich liebe diese Band als Liveband, wirklich. Ich liebe diese ganze Inszenierung. Ich höre mir ehrlich gesagt, wollen wir auch mal kurz klarzustellen, ich sitze nicht zu Hause und höre mir Rammstein-Platten an. Das Einzige, wo es immer geil ist, wenn du die live siehst, ist einfach die größte, geilste Live-Show, die ich irgendwann, wie gesagt, von ganz klein an verfolgt habe. Vielleicht habe ich auch so ein bisschen immer emotionales Gefühl dafür. Und deswegen macht es mich auch gerade in den letzten Tagen, wo ich das irgendwie mehr drüber nachdenke, echt sauer. Das macht mich echt sauer, dass so eine Band, also beziehungsweise, dass da nicht früher der Riegel vorgeschoben wurde. Till Lindemann feiert seit Jahren in Hotelzimmers nach der Show mit Fans und wahrscheinlich auch mit genug Leuten, die das freiwillig machen, aber freiwillig in dem Augenblick, in dem du halt 19, 20, 21 bist und denkst, geil, das ist meine Freiheit. Aber die Freiheit, die du gerade fühlst, ist vielleicht eine andere Freiheit, umso älter du wirst, umso mehr du merkst, das ist gar keine Freiheit, der hat mich jemand ausgenutzt oder sonst was.
Hey, und weißt du, dass da jemand rum, eine Maklerin, also das quasi, dass du eine Agentin
hast. Ich werde nie wieder nach dieser Ansage, ich bin letztes Mal auch noch auf Gästeliste übers Management reingekommen. Das war's jetzt wahrscheinlich für mich. Ja. Aber mein Gott, ey, ich bin einfach, habe ich jetzt oft genug gesehen, mir bricht es ein bisschen das Herz. Ja, und,
aber noch mal ganz kurz zu der Frage der kollektiven Verantwortung als Band. Also wenn die Band sagt, hey, Rammstein, das ist am Ende irgendwie das Produkt von 6 eigenständigen Menschen. Das ist das, worauf wir uns einigen können. Muss man dann nicht auch fragen, ey, sag mal, ihr habt das doch offensichtlich mitbekommen, dass der Tilly da die letzten 20 Jahre nicht bei euch Party mitmacht, bei den ganzen Abiturienten, sondern dass er einfach gefickt unter Drogeneinfluss irgendwo.
Also dazu muss man ja, wenn man ganz ehrlich ist, da muss man auch nur Flakes Buch lesen oder generell, dass das immer nur Till Lindemann
war. Ich dachte, das war das lyrische Ich von Flake, was da...
Nein, weil... Ein super Buch, Flake, auch sowieso ein Top-Typ. Aber das weiß ich natürlich nicht. Ich stecke da nicht in diesen Strukturen dieser Band drin. Ich weiß nur, dass es innerhalb dieser Band echt schon seit langer Zeit Verwerfung gibt, beziehungsweise natürlich das Produkt, die so auch zusammenhält, und dass das keine 6 Freunde mehr sind, die abends zusammensitzen und ihren Lifestyle feiern. Allerdings haben die alle mal in den 90ern und auch in den Nullerjahren bestimmt glorreiche Zeiten erlebt, was Aftershow-Partys angeht und alles und bestimmt auch alle mal ein bisschen mehr. Inzwischen sind es Familienväter oder gesetzte Leute, außer Till Lindemann, der dieses Ding halt noch weiter irgendwie fahren will.
Aber ist das jetzt Cancel Culture gewesen? Das frage ich mich. Also ist das Cancel Culture gewesen oder ist es am Ende was sich irgendwie auch abgezeichnet hat, was explodieren musste?
Und ey, das Ding wurde irgendwann, es war doch ganz klar, dass das explodiert irgendwann. Wenn du jeden Abend irgendwie, und dazu muss man sagen, diese Frau, die diese Fans rekrutiert, ne, die hat das früher schon für Marilyn Manson gemacht. Das ist jetzt nicht so. Und jetzt können natürlich alle Rammstein-Fans, ich habe noch ein paar Sachen eben noch schnell gelesen, die sagen, ja, die hat das schon mal versucht, die ist sowieso auch eine merkwürdige Frau. Das mag alles sein. Und mal erstes Grundding, ich habe keine Ahnung, was genau da passiert ist. Ich habe mich zu wenig da reingelesen. Fakt ist einfach, in der Situation, in der das passiert ist, bist du als Band einfach deinen Fans verpflichtet, dir ein sicheres Gefühl zu geben und dass sie sich geschützt fühlen, wenn sie auf dein Konzert kommen. Alles andere ist verlogene Ausnutzung und ist auch irgendwie dreckig, das zu tun. Du bist dafür verantwortlich, indem du auf die Bühne gehst und die Leute für dich viel Geld zahlen, dass sie sich sicher fühlen. Da kommen Kinder, da kommen Erwachsene, da kommen Leute, die diese Band seit 30 Jahren hören. Und da kann kann mir auch kein Fan sagen, ja, die ist jetzt ein bisschen irre oder sonst was. Es ist jemand, der da in einer viel stärkeren Position ist und das ausnutzt, dass es Leute gibt, die Bock auf den haben. Und das ist einfach eine scheiß Sache. Und das ist einfach, das gibt's nicht schön zu reden. Das ist einfach dreckig, dass man das macht. Und da sind, und deswegen wird das zu Recht denen um die Ohren fliegen. Das hat nichts mit Cancel Culture zu tun. Das hat was mit Dummheit zu tun. Mit, dass man seine Geilheit nicht unter Kontrolle hat und dass man denkt, dass man über den Menschen steht. Und das kotzt mich an.
Ja, und wenn ich jetzt länger drüber rede, bin ich richtig sauer, weil ich hab diese Fans so oft gesehen, dass ich ihm echt eine klatschen würde gerade. Sorry, nein.
Aber lieber nicht, es gibt wieder diese Geschichten wie im Grill Royale. Aber was, ich meine,
oh ja, das Backpfeifenspiel.
Aber, dass also diese Gerüchte oder dass es gibt über total viele Leute, das wir wissen, es gibt über uns auch, über jeden gibt es irgendwelche Geschichten. Wenn du lange dabei bist, sammeln sich sowieso Geschichten an. Und die Frage ist halt, ab wann bist du in der Position, wann ist das exponierbar, wann fliegt einem das um die Ohren? Das hat oft gar nichts oder nicht nur was mit den Sachen zu tun, die Leute eventuell verbrochen oder auch nicht verbrochen haben, sondern am Ende ist auch mal eine Frage von, wie lange hält die Struktur eigentlich, die sie trägt, ne? Und wenn du sagst jetzt, die Band, da gab es eh schon Verwerfungen, irgendwann bricht das einfach. Und man muss wirklich sagen, diese Frau ist wahnsinnig mutig, das öffentlich gemacht zu haben und hat sich dafür dann echt nochmal exponiert, nachdem sich da in Reihe 0 gestellt hat und am nächsten Morgen nicht wusste, wie ihr geschah und sich dann trotzdem nochmal da den Mut zu haben, das rauszuhauen und zwar mit all in, also mit der eigenen Sexualität und dem eigenen Körper, das öffentlich zu machen, hier ist mir was widerfahren, was nicht richtig ist.
Ich habe die Frau noch nicht gesehen.
Das ist echt krass.
Das habe ich noch nicht, gesehen.
Naja.
Weißt du, ich habe das alles nur gelesen, weil ich gerade wirklich ein bisschen, aber egal, lass uns nicht,
lass uns auch so ein Runterzieher direkt zu Beginn,
aber es ist gut, dass wir es aus dem Weg geräumt
haben, ja.
Ja, aber ich bin ganz froh, dass wir darüber, weil es mich auch eben gerade, wie gesagt, habe ich mir noch ein bisschen was angelesen und es ist auch kein Ort im Internet darüber zu reden, weil man muss ja sagen, es gibt ja genug Menschen, Männer wie Frauen, die sexuelle Übergriffe erlebt haben, die geprägt oder auch davon traumatisiert sind und dass die über dieses Thema nicht locker mal kurz reden können und diskutieren, das ist natürlich eine Sache, die muss jetzt irgendwie geklärt werden und am coolsten wäre es, wenn innerhalb der Band jetzt schnell geklärt wird, ja. Und dass es mehr gibt als so ein kleines Statement. Ja, wir können uns das nicht erklären. Das ist nicht auf unserem Konzert passiert. Das ist nämlich wirklich eine ziemlich schäbige Aussage. Und das sage ich als großer Rammstein-Fan. So, jetzt lass uns mal über die witzigen Sachen der Woche reden. Die großen fünf witzigsten Sachen der Woche, Jan. Erzähl mir was.
Erstmal ein kleines Sobe. Hast du mitbekommen, das wusste ich gar nicht, dass hier unser Kollege von der anderen Pod, der hat seine Fernsehsendung aufgehört bei ZDF Neo.
Und Tommy Schmidt habe ich gesehen.
Ich habe vor allen Dingen verfolgt, wie er das kommuniziert hat, also falls bei mir eines Tages in 20, 30 Jahren soweit sein sollte. Ich fand das ganz toll, weil er vor allem darauf gesetzt hat in der Kommunikation. Ich habe nicht viel mitbekommen davon, habe das nur als kleinen Insta-Ausschnitt mitbekommen, wie er da irgendwie in einem Podcast drüber spricht. Und dass hinter den Kulissen so eine Art ja Community- oder Freundschaftsklicke entstanden ist bei der Sendung. Und darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgedacht, ist mir dann in dem Moment aufgefallen. Weil ich gehe jeden Tag
zur Arbeit. Weil es das nicht gibt, ne?
Nee, ja, das gibt's wahrscheinlich entweder bei uns nicht, aber ich habe das noch nie so gesehen, dass es auf der Arbeit, also dass da Menschen zueinander finden, die auch Freunde sind und privat was miteinander machen, aber ich weiß nicht, ob das Erste wäre, woran ich denken würde, wenn die Sendung eines Tages vorbei ist, dass ich sagen würde, hier sind so viele Kumpels, ich muss jetzt alle auseinanderreißen, es ist ja auch viel freundschaftlich gewachsen. Ich finde das einen entspannenden Gedanken, habe mir dann Gedanken darüber gemacht, dass es offensichtlichen auch andere Ansätze gibt, Fernsehen zum Beispiel. Ich sehe es halt echt als Arbeit. Es ist halt echt Arbeit.
Also ja, für alle Beteiligten. Es gibt in vielen Redaktionen, wird untereinander viel gebumst und so. Das gibt's auch, Jan. Das ist ja halt nicht immer nur bei so sachlich so. Es sind halt nicht alles so Typen.
Ich wüsste das vor allem gar nicht, wenn bei uns gebumst wäre.
Ich habe gehört, bei ZDF Royal Magazin, ne, gibt's nach der Aufzeichnung immer eine Aftershow-Party für Jan Böhmermann. Wo dann so Nerds am Laptop sitzen und ihnen so geile Links schicken. Und genau. Jan kommt dann da so rein und guckt sich das mit denen an. Der hat auch eine Aftershow-Party. Ohne körperliche Sachen allerdings. Weil die geht es um andere Sachen. So.
Nee, aber das ist tatsächlich so. In den letzten Jahren, was neu ist, ist, seit wir haben das Studio gewechselt, sind jetzt vom Studio König umgezogen ins Studio Ehrenfeld. In ein eigenes Studio. Und seitdem ist es tatsächlich oft noch so, dass ich manchmal sogar noch 10 Minuten bleibe und ein Bier trinke zum Beispiel. Und das ist aber der erste Schritt zu so einer, ich weiß noch, als ich bei Zimmerfrei zu Gast war, beim WDR, diese alte Kultsendung, ich komplett desillusioniert war, weil die Aufzeichnung 45 Minuten dauerte und die anschließende frikadellenlastige Aftershow-Party 5 Stunden, wo quasi Aufzeichnung nur das Warm-up war für den eigentlichen Event des Abends, nämlich die Aftershow-Party. Und man dann in Bocklemünd stand, wo kein Taxi sich traut hinzufahren und auch nicht mehr wegkam bis nachts um 3. Und das kann sein, dass es so anfängt beim Fernsehen, weißt du? Erst das ein kann Bier, sein.
Ja, das ist so wie damals beim Fußballtraining, wenn ich Fußball gespielt habe. Danach hat der Fußballtrainer immer noch ein Bier getrunken, wir saßen drumherum und er hat noch eine halbe Stunde rassistische Witze erzählt. Das ist so ein bisschen so wie bei dir nach der Aufzählung. Da sitzt der Böhmi noch mit dem Bier und erzählt von früher von Schmidt und so. Und die jungen Redakteure kleben ja an deinen Lippen.
Ganz
und
interessant, so das ist die Geschichten von Schmidt, das habe ich schon öfter mal versucht, aber jungen...
Interessiert keinen mehr, ne?
Interessiert keinen, absolut keine
Sache. Weiß auch keiner mehr, was das ist.
Nicht mal die Medienredakteure, die dann früher immer noch so, ja, wie war das denn und so. Nicht mal so Medienjournalistinnen oder Journalisten interessieren sich noch dafür. Das ist alles irgendwie komplett vorbei. Ich habe noch
was eine direkte Frage, Jan. Ich habe gesehen, du hast vorgestern was gemacht über The Bird is Dead, Twitter ist tot. Wann hörst du auf zu twittern?
Das ist das Ding, das habe ich öfter auch schon in der Sendung gesagt. Ich gehe so lange nicht von Twitter weg, bis das Ding wirklich untergeht. Ich bin Mitglied der Kapelle der Titanic. Ich fiedel bis zum allerletzten Moment. Ich bin der Jack, der untergeht, während ich Rose noch auf die Tür stoße. Das bin ich. So.
Na, also aber willst du nicht mal Vordenker sein, da weg und nicht einer von den Letzten sein, der da in diesem...
Nee, also was passieren wird, ist Exclusive Content, also der heiße Scheiß, der wird irgendwo anders hin wackeln. Das ist auch schon mit Facebook passiert. Also irgendwann hatte ich einfach keinen Bock, ich habe da nur noch die Links gepostet, so promomäßig, um die Reichweite abzugreifen. Aber die spannendere Plattform war dann erstmal irgendwie Twitter. Und jetzt, ich spüre leider bei Mastodon noch nicht diesen süchtig machenden Zug von Twitter mit drin. Also ich bin gern bei Mastodon.
Der wird ja auch nie erscheinen.
Ja, die müssten noch einen Algorithmus da reinbauen, dass man sich nicht alles durchlesen muss, sondern so ein bisschen qualitative Auswahl bekommt. Und ich würde einfach gerne Stichwortsuche machen können. Ich würde gerne einfach Sachen suchen können, um irgendwie zu wissen, was Leute über was schreiben. Das geht bei Mastodon einfach nicht. Und wenn diese beiden Funktionen drin wären, oder auch nur in einer App, die Mastodon nutzt irgendwie, das wäre schon viel wert, aber noch zieht's nicht. Ich habe jetzt so einen Blue Sky Invite Code, die neue Plattform von dem Gründer von Twitter, von Jack Dorsey. Da habe ich so einen Blue Sky Invite, die heißt Blue Sky, ist aber auch scheiße irgendwie. Vielleicht, wirklich, ja, ganz ehrlich, ein ganz progressiver Gedanke, vielleicht ist mein nächstes Outlet einfach sich, keine Ahnung, ich rufe mal bei der Zeit an, ob die ein Plätzchen im Feuilleton haben, alle 7 Monate mal, wo ich meine Gedanken geordnet, statt irgendwie in so impulsiven Tweets rauszuhauen, einfach in Texte gieße, die dann auch alle Leute scheiße finden, aber wenigstens halt so klassisch publizieren. Vielleicht ist es einfach an der Zeit, das mal wieder zu machen. Warum denn nicht? Wo guckst du
eigentlich? Why not? Oh Jan, ich habe sowas Geiles gefunden. Wir müssen gleich was besprechen, beziehungsweise ich habe was zugeschickt bekommen. Was wir gleich, also ich hätte jetzt wirklich ein Drehbuch, beziehungsweise was, hat mir ein Hörer unserer Sendung zugeschickt, wo ich denke, das könnte eine fette deutsche Fernsehproduktion werden. Was denn? Ich weiß aber nicht, ob ich es verraten, wir verschenken immer so viel hier, so Ideen, wir sind so Ideengeber fürs deutsche Fernsehen und vielleicht, na, das können wir gleich mal nach der Pause machen. Ich packe einen Song auf die Liste, auf die Fili und Bumsi-Liste heute, Jan. Und zwar haben mir mehrere Leute schon empfohlen, Lulu und die Einhornfarm mit Ihr seid alle scheiße. Passt irgendwie zu meiner Stimmung. Ihr seid alle scheiße von Lulu und die Einhornfarm ist heute mein einziger Song, weil es ein Statement-Song ist, weil es ein guter Song ist und der kommt heute auf die Fili und Bumsi-Liste.
Sag mal ganz kurz, weil wir sind noch gar nicht so, wir müssen noch gar keine Pause machen. Ich würde gerne
ich pack's ja einfach, wir können ja zwischendurch die Pause
machen. Ja, aber ich würde ganz kurz mal in den lyrischen Teil der Sendung oder unseres Podcasts abtauchen, weil du sagst, du bist gerade am Schreiben für ein Album, es muss noch ein Track aufgenommen werden und du hast schon so einen Lyrikentwurf. Ich erinnere mich ganz dunkel, dass wir es vor 6, 7 Jahren schon mal gemacht haben für irgendein anderes Album.
Die Welt ist verloren, deine Gedanken sind finster, dein Ex ist ein Model, aber leider nur auf Insta. So, das ist eine Texte, da habe ich noch eine, es geht ein Ruck durch die Menschheit, doch du kannst ihn nicht fühlen, denn du bist noch dabei, dein Geschirr abzuspülen. Und jetzt ist es ein Lied, was so ein bisschen davon handelt, dass alles sich verändert, aber du bist einfach zu sehr im Alltag gefangen, um da jetzt mitzumachen, so ein bisschen, beziehungsweise die Welt, Freunde sind UFO-Freunde, so ein bisschen, so ein paar starke Sätze brauche ich für den Song.
Ach so, also es muss gar nicht im Ganzen Sinn machen, aber so Udo Lindenberg-artige
Dinge, ja, wo genau, man dann, Udo Lindenberg-artige Punchlines.
Ach so.
Hast du da was für mich?
Draußen.
Du hast doch immer noch einen in der Tasche.
Draußen Gewitter und ich bin bei Twitter. Es okay, ist voll am wann kommt der Donner? Morgen ist.
Und hier kommt der Blitz.
Wann kommt
draußen, zuerst kommt der Donner, dann
draußen
kommt der Blitz.
Gewitter. Ich sitz bei Twitter.
Ich schreib mal mit.
Wann? Aber dann sowas wie, weißt du, wenn der Blitz kommt, dann zählt man ja, wann der Donner kommt. Wann kommt der Donner? Was für ein Sommer? Wann kommt der Donner?
Wann kommt der Donner?
Wann kommt der Donner? Kannst du das im Kopf machen? Weil wenn ich, also hier mal,
pass mal auf. Ich finde, man darf nicht so reimen.
Nee, das I know. Aber lyrische Werkstatt mit Olli und Janni. Ich schreibe alle meine Texte selber. Also wirklich. Ich schwöre, alle meine Texte schreibe ich selber. Also die Songtexte. Ich hatte mal Hilfe, also beim Ischgl-Song, Da hat mir Caro hat glaube ich 2 Zeilen geschrieben, aber das weiß ich noch. Und auch bei Ich hab Polizei oder sowas, da haben wir mal so eine Brainstorm-Sammlung gemacht, wo dann so 3-4 Sachen am Ende im Text gelandet sind. Aber trotzdem, ich mache meine Texte selber. Aber ich muss immer die Sachen schriftlich vor mir sehen. Ich stapelweise verrückte Pages und Word-Dateien, auch mit angefangenen Sachen. Oh, ich guck mal in meinen Projektorordner rein. Ich habe einen Projektorordner. Wo Sachen das ist
bei mir ganz genauso. Ich kann am besten, ich muss es schreiben. Auch im Kopf, so, wenn du dann guten Satz, ich vergesse ihn sofort oder ich verändere ihn oder sonst was. Man muss sofort immer schreiben.
Aber bist du auch ein, ich kann mir zum Beispiel auch, wenn ich Sachen auswendig lernen muss, dann muss ich mir die immer als Text angucken und dann kann ich das aber auch super schnell, vergesse ich natürlich auch schnell wieder. Aber ich habe ein fotografisches Gedächtnis und ich sehe Text immer, also Text muss ich immer sehen, damit das irgendwie funktioniert. Polizistensohn.
Ich auch.
Hier Polizist. Ach, guck mal, da ist der Polizistensohn Demo Lyrics. Polizistensohn. Der letzte Polizistensohn Track. Mache ich mal kurz auf. 6.10. Und dann nehme ich immer die Sachen von, ich schreibe das dann und dann mache ich.
Hast du auch so Notizen, die unendlich sind mit den ersten
Sätzen? Und zwar mache ich das immer so, ich schreibe Fragmente auf und die rutschen immer weiter nach unten und wenn die Fragmente dann weiter besser werden, wandern sie irgendwann nach oben und der Text
richtig,
ist immer oben.
Richtig, das ist genauso
und
bei mir auch.
Unten ist immer wirklich so die Müllhalde. Ich lese mal kurz die Müllhalde, ich fange mal, also hier ist der Text vom Bürgermeister. Auf Bürgermeister auf. So. Zum Beispiel hier, Kids aus den Blocks machen Kids aus den Blocks Blick und nehmen Kids aus den Blocks raus aus den Blocks mit. Oder während ihr masturbiert, habe ich ganze Nacht regiert. Was? gib ihm erste Gewalt, mindestens 18 Jahre alt. Das ging darum, wann man will, also das ist ja ein Song über die Legislative. Muss man einfach machen und jetzt wird gemacht, mein Wort wird Gesetz, Hände hoch. Ich hab die Macht, das ist aber auch echt scheiße, Alter. Ach so, genau. Also, es gibt eine Passage in dem Bürgermeister-Song vom Polizistensohn. Da hieß es eigentlich, fick dich, Opa. Aber weil ich vorher den damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer bei Twitter mit fick dich, Opa beleidigt hab, hat dann die Redaktion interveniert und hat gesagt, vielleicht nehmen wir das jetzt mal die nächsten 3 Wochen, machen wir keinen Song, wo fick dich, Opa drin ist, und damit sich das so wieder ein bisschen beruhigt. Es ist, glaube ich, die Stelle irgendwie anders, heißt jetzt irgendwie anders. Aber bist du auch gerade in deinem Projektordner drin?
Ich bin auch in meinem Projektordner drin.
Ist
ich
ja
denke schon gerade,
guck mal, das ist ein bisschen wie Therapie. Die Stelle heißt am Ende, und zwar, oh, das ist alles
so durcheinander. Auch geil. 2 Leute starren auf ihre Texte und die Leute.
Ja.
Auch. Das ist vielleicht, müssen wir ganz schnell damit aufhören, bevor ich jetzt anfange hier auch meine Texte, weil ich muss gleich wieder schreiben und noch so viel machen. Es ist immer so. Ich habe bis Mittwoch noch Studiozeit, dann bin ich durch. In 4 Tage, auch mal ganz kurz an unsere Hörerschaft, ja. Die letzten Wochen, ohne leiden zu wirken, waren so anstrengend. Nächste Woche gibt's wieder neue Einspieler, ganz viele neue starke Themen und sonst was. Wenn ich wieder zurück bin in alter Stärke. Aber Opa musste mal ganz kurz raus auf die Straße und ein bisschen Organisation machen, ein bisschen arbeiten, damit er die nächsten Jahre noch was zu tun hat. Mit der neuen Platte kann ich jetzt wieder 2 Jahre touren, Jan. Weißt du?
Ja, aber ich beneide dich überhaupt nicht darum, dass du Texte schreiben musst. Und zwar,
also ich muss sie alleine schreiben, Mann. Ich habe die letzte Platte mit einem geschrieben. Mal. Das war scheiße.
Ich muss alles
alleine schreiben.
Und das Ding ist,
es wird nicht leichter.
Das Ding ist, du musst ja Sachen schreiben, ohne dass du einen Impuls von außen hast. Ich schreibe ja nur Sachen, wenn ich denke, okay, da muss man, das ist ja geil, da mache ich jetzt was zu. Wenn irgendein Thema ist, dann mache ich halt was dazu. Und du musst ja, du machst ein Album und dann musst du irgendwas finden.
Ja, und ich will ja auch nicht über zeitaktuelle Themen oder politisch, also nichts dagegen. Also ich will ja Songs machen über meine Welt, wie ich sie sehe. Oder von dem denke, dass darüber müsste man einen Text machen. Und das ist, ich quäle mich, also ich bin sehr stolz auf die 10, 12 Texte, die wir jetzt bis zusammen haben. 14 sollen es werden. Und es sind noch 2 Lieder. Ich würde gerne was Leichtes auf die Platte packen. Und dann gibt es noch ein sehr selbstkritisches Lied. Und zwar ein Lied darüber, dass man eigentlich sein ganzes Leben lang, also ich weiß nicht, ob du es kennst, immer dafür eigentlich strebt. Mal jetzt ernsthaft kurz gefragt. Kennst du das Gefühl, dass man immer besser werden will? Dass man nie gut genug ist? Dass man immer denkt, ich bin eigentlich, ich weiß, dass ich eine bessere Version von mir sein könnte?
Also es ist eher so, dass man Sachen macht und hinterher immer denkt, ja, so richtig, richtig geil, was man sich, also man hat von allem, was man macht, vielleicht so 3, 4 Sachen, auf die man so richtig stolz ist, und richtig. Bei allem anderen denkt man dann so, dann fällt einem noch was ein, was man irgendwo hätte einbauen wollen oder können, was besser gewesen wäre als das eigentliche, was man gehabt hat, und dass man auch immer denkt, ja, aber irgendwie ist das, klar geht man raus und labert halt und so, aber es ist am Ende ja irgendwie ist es eine große Hochstapelei letztlich mehr.
Es ist eine große Hochstapelei. Genau so ist es ja. Und dann kommt man das so und darüber will ich so ein Lied machen, eine Abhandlung, dass man sein ganzes Leben so doch immer versucht und deswegen ist dieser Ausdruck, das hat Max Gold ja mal super gesagt, wenn Leute sagen, das ist ein Snob, ist das eigentlich keine Beleidigung. Ein Snob ist grundsätzlich jemand, von dem man arrogant oder sonst was, jemand, der versucht, etwas Besseres zu sein, als er jetzt gerade noch ist, jemand, der danach strebt, besser zu werden. Es geht jetzt gar nicht um reicher werden oder schöner, aber einfach um besserer Mensch auch zu werden, zum Beispiel, oder mehr Stil zu haben und so. Und deswegen habe ich dieses Ding seit meiner Kindheit, abgesehen davon, von diesem Antrieb, dass man von sich selber immer glaubt, nie gut genug zu sein. Mhm. Dass man vielleicht, das ist vielleicht aber auch ein Fluch meiner Kindheit oder sonst was. Ich weiß gar nicht, ob es an der Erziehung meiner Eltern oder irgendwas liegt, aber dass man immer das Gefühl, es gibt niemanden, der mir jemals das Gefühl gegeben hat, ich bin nicht gut genug, aber dass man das Gefühl hat, es reicht nie aus. Das ist aber ein so Antrieb meines Lebens.
Bei mir ist es nicht so an die, also ich denke jetzt nicht, dass ich der Allergrößte bin oder so, aber sondern das ist mir eher egal, aber ich denke gerne bei, ich habe einfach Spaß daran, so rauszufinden, was so geht und ob das irgendwie dazu führt, dass dieser Zweifel weniger wird. Das Ding ist, er wird halt nicht weniger, er wird sogar noch viel komplizierter und vielschichtiger, finde ich.
Ja,
also je älter man wird, desto krasser wird das eigentlich und trotzdem
umso schwieriger wird es auch, sich darüber zu freuen, weil man ja nicht nur die schönen, sondern auch die Schattenseiten kennt von all dem und auch Gott, selber manchmal
jetzt,
von sich selber.
Jetzt sehr therapeutisch hier.
Ja, aber aber lass uns das doch mal werden. Aber kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, als du zum ersten Mal gesteckt hast, ey, es gibt Leute, die finden mich witzig, die finden das cool, was ich mache. Als ich zum ersten Mal von der Bühne gekommen und dachte, ach du Scheiße, das könnte man ja wirklich machen so. Diese Erkenntnis und diese Freude daran, die nie wieder so groß war wie am Anfang und die bittere Erkenntnis, die man später irgendwann macht, wenn man mal eine Therapie macht, Jan, was ich also dir jetzt nicht empfehlen würde.
Wieso? Entschuldige mal, wer weiß denn, ob ich eine Therapie mache oder nicht?
Ich glaube nicht, dass du eine machst. Ich glaube, dass du meine nötig hättest. Aber ich glaube, du machst keine. Aber ich glaube, das ist der große Antrieb. Und das wirst du bestimmt nicht, wenn der... Jetzt komme ich wieder,
pass auf, Ironie. Nee,
pass auf. Aber es ist der Antrieb aus Verlust, aus Unorientierung, aus Unsicherheit. Und es ist die Stabilität, die du kriegst, indem du auf einmal auf die Bühne gehst und von Menschen geliebt wirst. Okay. Von dem du nie gedacht hast, dass das wirklich was ist, was dir gut tut. Und im Grunde unseres Herzens sind alle Leute, die auf der Bühne stehen, auf der Suche nach Liebe.
Ja, das
ist jetzt das Falsche, was man von mit dir... Assoziation.
Nee, aber das sehe ich auch, verstehe ich auch, also kann ich nachvollziehen, ist vielleicht auch ein Teil, aber was ich wahnsinnig befriedigend finde, ich hatte nicht so einen Moment, wo ich von der Bühne gegangen bin und gedacht habe, oh wow, jetzt fühle ich mich akzeptiert, sondern das war nie so mein Problem, war das nicht, dass ich das Gefühl hatte, ich werde nicht akzeptiert, sondern ich empfinde es einfach als total befriedigend, Sachen, den ganzen Quatsch, der im Kopf, oder auch entlastend, den ganzen Quatsch, den man im Kopf hat, an einem Ort abzuladen, wo er irgendwie produktiv wirken kann. Das finde ich, das ist meine Hauptmotivation, also mir macht es total Spaß, zum Beispiel einen schönen Text zu schreiben, wo ich dann selbst wenn ich dann einsinge, ist er dann nicht, dann ist jetzt ändert sich das vielleicht nochmal später oder sowas, aber dass ich in dem Moment denke, das ist alles, was ich jetzt aus diesem Ding rausholen kann, und das finde ich so befriedigend. Das hat also ich finde es natürlich toll, Applaus, aber es ist mir eher immer ein bisschen unangenehm zum Beispiel. Also ich finde, es ist mir eher unangenehm, zu viel Applaus zu bekommen. Dann also ganz ehrlich, es ist mir eher unangenehm. Und ich kann das nicht so richtig
genießen. Das mit dem Applaus ist mir auch unangenehm. Am Ende, wenn man einen geilen Abend gespielt hat und du kriegst mega Applaus, ich muss dann ganz schnell runter. Ich kann nicht, es gibt so Leute, die stehen da, bis die Leute nicht mehr klatschen können und stehen 5 Minuten auf der Bühne. Wenn die Leute am Ende, wenn du siehst, alle lachen, alle klatschen, du hast den Laden, du hast gegeben, dann muss ich schnell runter, weil ich sonst auch emotional werde, weil umso älter ich werde, muss ich kurz erzählen, Jan. Deswegen springe ich vielleicht auf dieses Rammstein-Thema so an. Ich bin auf der letzten Tour, habe ich so ein Dankbarkeitsgefühl gekriegt, weil ich weiß, die Leute, die da jetzt kommen, die werden dafür sorgen, dass ich wahrscheinlich überleben kann, dass ich auch die nächsten Jahre vielleicht sowas machen kann, die mir auch verzeihen, wenn meine Ansage nicht so gut ist, wenn auch mal ein Spruch nicht cool ist. Das ist ein bisschen, ich will es jetzt gar nicht übertreiben, aber doch so eine Art von Ersatzfamilie für Leute gibt, und denen will ich was Gutes tun. Umso älter ich jetzt auch werde, und ich werde dieses Jahr 50, ist es nämlich genau das Gegenteil. Ich will meine Fans nicht ficken, ich will meinen Fans nicht noch mehr Geld abziehen, ich will, dass die 2 Stunden lang einen geilen Abend haben, dass sie sich sicher fühlen, dass es da einen Stand gibt für die Leute, die alleine hingehen, und dass die 2 Stunden lang das Gefühl haben, ich bin hier im Universum oder in so einer Welt, und das meine ich wirklich, weil denen habe ich viel zu verdanken, weil ohne die wäre ich irgendwie auch noch ein Spinner, der jetzt vielleicht auf der Straße fremde Leute ansprechen würde und mit Drehbüchern irgendwie um sich.
Obwohl, ich hab auch ein Drehbuch geschrieben. Obwohl, du kriegst auch beides hin. Du kannst auf der Bühne stehen und auf der Straße fremde Leute ansprechen.
Ja, das stimmt, das kann
ich wahrscheinlich beides. Der therapeutische Gedanke von auf der Bühne stehen, das kann ich voll unterschreiben. Es ist bei mir eher so.
Und du weißt das erst, wenn keiner mehr kommt. Ich glaube, irgendwann, wenn ich.
Dann wärst du nämlich auf einmal und denkst so, ey, was habe ich denn falsch gemacht? Aber fang mal an, jetzt 10 Jahre Scheiß oder irgendwas zu machen und dann wird's immer weniger an Leuten. Ich bin in dieser großartigen Position, dass es immer noch viele Leute sind, die kommen, ne? Und das ist einfach, ja, da muss man Dankbarkeit für haben, weil es ist nicht mehr normal.
Aber ich finde, es ist die einzige Art von Kommunikation, wo ich nicht das Gefühl habe, komplett in meinen Ängsten zu baden. Es ist diese Form von Bühnenkommunikation. Und jetzt mal ganz kurz zu unserem Unterschied. Wenn wir jetzt in die Therapie gehen, wenn wir zusammen einen Auftritt haben, ne, dann bist du derjenige. Du kannst dich zum Beispiel vorher mit irgendwelchen Leuten unterhalten. Das kriege ich überhaupt nicht hin. Du kannst dich auch währenddessen mit Leuten unterhalten und du nimmst das eher leichter und ich sitz da und mein Kopf glüht einfach 2 Stunden vorher und ich will auch niemanden sehen, auch hinterher nicht. Als ich auf Tour war mit der Band oder mit dem Orchester, das war
hast du dich da sehr beliebt gemacht bei einem.
Nein, also ich glaube, zumindest nicht unbeliebt.
Natürlich willst du 2 Stunden nach der Show keinen sehen, weil du mit deinem Fans auf der Aftershow-Party gerade
bist. Genau, weil der Böhmermann, der tut seinen Leuten wieder Cola ins Bier, damit die wach werden und nicht betrunken. Mhm. Und dann erzählt ihnen irgendwelche Inhalte und zeigt den Tweets in seinem Entwurfordner, ob er die twittern soll oder so. Naja, aber interessant. Aber das, lass uns jetzt, ich meine, wir kreisen sowieso um uns selber. Aber jetzt,
wir kreisen heute sehr um uns selber und es liegt auch daran, dass wir hier in so einer Blase nächste
wir
Woche...
Wir haben lange nicht miteinander gesprochen, muss man mal sagen. Das könnte auch daran liegen. Es ist viel Druck drauf. Ey, ich habe eine Sache auf dem Zettel stehen, da muss ich auch nochmal um Rat fragen. Ich hab
pack mal erstmal auf die Liste und dann machen wir kurz Pause, weil ich brauche einen zweiten Kaffee, Jan. Es ist früher
zweiter
Morgen.
Kaffee? Bist du auf echter Milch oder was machst du? Oatly oder Weizen?
Ich bin
oder?
Auf Oatly, ja. Die graue Hafer.
Ich bin auf Erbse hängen geblieben. Erbse ist mein Ding. Und inzwischen,
Erbse hat nach einer Zeit lang genervt, finde ich nicht schlecht, aber Oatly grau ist immer noch mein
Ja, mein ich habe auch Oatly grau noch irgendwie in der Abstellkammer stehen, aber seit ich Erbse entdeckt habe, sorry, ich bin auf Erbse. Und ist auch leichter und das Einzige, was blöd ist, wenn man es länger stehen lässt, dann ist unten sind so Klumpen drin, die muss man immer freischütteln. Das nervt so ein bisschen.
Ja, das stimmt.
Naja. So, komm, wir machen ein kleines Päuschen. Ich habe nichts auf die Video- und Bumsi-Playlist zu packen. Ich wollte eigentlich meinen Lieblings-Rammstein-Songs drauf, geht ja auch nicht mehr.
Ach, freut man nicht.
Nee, wir sind gleich wieder da und dann drehen wir uns noch weiter um uns selber. Und ich möchte vor allen Dingen ums Thema letzte Generation und Spenden an letzte Generation, weil und Lina E. Würde ich auch gerne mal zumindest 2, 3 Sachen zu verlieren oder mal Fragen in den Raum stellen. Alles so Sachen, wir sind's, eure
Rechts. Was ist denn, ich habe gerade gelesen auf Spiegel, was sind wir, du musst mir mal erklären, dein Freund El Holzo streitet sich auf Twitter mit jemandem wegen
Engel.
Das ist eine Spiegelnachricht, Alter.
Wo ist das, eine Spiegelnachricht?
Das eben musst du mal Spiegel und El Holzo eingeben. Dann Spiegel, hier El Holzo.
Wer ist denn?
Das gibt's doch alles nicht. Warum ist mit das, was ist mit dem Spiegel los?
Den gebe ich mir jetzt mal ein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der in echt heißt. Hier, Nazi sein oder nicht? Der Satiriker.
Der Social Media Star. Ist das ein Social Media Star?
Ich kenne den eigentlich flüchtig nur. Ich habe mit dem erstmal den Artikel lesen, dann mal gucken, auf welche Seite ich mich schlage. Ich bin auf jeden Fall erstmal immer auf Seiten von FDPs und Nazis, sicherheitshalber, weil die haben die größere Lobby und sind enger an der Polizei dran. Aber wenn das ein guter Witz war von El Hotzo, möchte ich vielleicht auch nochmal umschwenken. Ich weiß natürlich.
Nochmal gackern.
Ich weiß natürlich, worum es geht. El Hotzo hat komplett recht. Und he's a gifted mind. He's a really gifted.
This was guy. Kriegt ein Kannibale zu essen, wenn er zu spät zum Abendbrot kommt?
Weiß ich nicht.
Die kalte Schulter. Bis gleich.
Wir sind gleich wieder da.
Ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt auch arbeiten will, wäre ich ja überlastet. Und das geht auch nicht. Ich habe doch keine Lust, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen zur Arbeit. Abends komme ich von der Arbeit und dann soll ich hier noch was machen. Nee, da bin ich doch geschafft. Ich hätte das früher vielleicht anders anpacken können. Aber no way.
Absolut no way. Hier ist die Arno Dübel Gedächtnissendung. Hier ist fest und flauschig. Der zweite Kaffee steht vor mir, Jan.
Ja, bei mir auch. Bei Erbse trifft heute auf Hafer.
Erbse trifft auf Hafer, ist der Titel der Sendung vielleicht.
Erbse trifft auf Hafer, ist das nicht schön? Und wo wir gerade bei Arno Dübel sind, wir hatten vor 2 Wochen noch gesagt, nach seinem Tod oder vor 1,5 Wochen, dass wir ihm irgendwie ein Denkmal errichten müssen. Aber er hat sich quasi, ich weiß nicht, ob es selber war noch am Ende oder ob es jemand anders war oder was da genau hintersteckt, er errichtet sich gerade selbst ein Denkmal. Denn noch immer ist Arno Dübel der bekannteste Arbeitslose Deutschlands. Beziehungsweise seine Leiche, seine sterblichen Überreste sind nicht wieder aufgetaucht. Die Leiche von Arno Dübel, Ich lese es hier gerade aus dem Hamburger Abendblatt mal vor, für alle, die mal nicht in der Geschichte drin sind. Die Leiche von Arno Dübel, der durch seine Langzeitarbeitslosigkeit gepaart mit seinem häufigen Einsatz im Podcast Fest und Flauschig, steht da jetzt nicht, habe ich rein improvisiert, bekannt wurde, bleibt verschwunden. Auch am Freitag, also vorgestern, war der Verbleib der sterblichen Überreste des 67-Jährigen weiter unklar, wie Lutz Rehkopf, Sprecher der Hamburger Friedhöfe, auf Anfrage mitteilte. Ist auch keine der geileren Presseanfragen. Ja, Herr Rehkopf, wo ist denn jetzt die Leiche von einem der bekanntesten Prominenten aus der Arbeitslosenszene in Deutschland?
Wo ist denn jetzt die Münze, Frau Klassmeier?
Ja, wo ist denn, also wenn du als Pressesprecher der Hamburger Friedhöfe erklären musst, warum eine Leiche verschwunden ist, Alter. Ja, Mensch, wir haben so viele Leichen, da kommt man durcheinander. Weiß man doch jetzt, weiß ich doch nicht.
Also, vielleicht ist aber auch irgend so ein Forscher, der die Gene von Arno Dübel safen will, damit die Menschen weniger karrieregeil und fickgeil sind, sondern sich einfach mit dem zufrieden geben, was sie sind und haben. Mit einer Zigarette im Bierchen oder einer Tasse Kaffee und aufhören, immer nach der Weltherrschaft
zu streben. Weißt du, das wird dann so eingelichtet, Formaldehyd, wie irgendwie das Gehirn von Martin Bormann oder sowas, oder von irgendwelchen Serienmördern, weil man rausfinden möchte, was ist das Geheimnis, liegt im Gehirn von Arno Dübel. Anders kann man sich das nicht erklären.
Ja, aber der wollte nie ein Land überfallen, der hat nie was Böses gewollt, der wollte nie seine Fans, die er zahlreich hatte, ficken, der wollte das nie ausnutzen, der hat nie Aftershow-Partys bei sich gefeiert, der war ein Typ, der zufrieden war mit dem, und vielleicht ist das der Weg gerade, der menschliche Weg, ja. Der Arno Dübel-Weg, der Arno Dübel-Weg, Alter, von mir geschrieben, so ein Bestseller.
Olli Schulz, wirklich. Ja, aber Olli Schulz auf Spuren von Arno Dübel, ich riech da eine 7-teilige NDR-Doku-Reihe, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch. Also ich wäre mal wieder bereit, haben sich jetzt länger nicht mehr gemeldet, der NDR. Ich glaube, das war meine Doku-Zeit beim NDR, ist auch
nicht. Ich weiß nicht, ob wir uns da das mit dem Eurovision Song Contest da nicht kürzlich verscherzt haben, dass wir jetzt nach Österreich gewechselt sind, um da im Grunde genommen dem NDR in die Parade fahren. Aber wenn jemand die Leiche von Arno Dübel zu Hause hat,
meldet
euch auch diskret, wir nehmen da diskrete Informationen entgegen, wir verpfeifen euch nicht bei den Bullen, höchstens geben wir...
Aber jetzt mal ganz ehrlich, was willst du denn mit der Leiche von Arno Dübel zu Hause? Was macht denn jemand damit? Wer hat die denn geklaut?
Also ich habe mir auch schon versucht, einen Reim drauf zu machen. Ich glaube, dass Arno Dübel eben am Ende doch nicht so einsam war, wie er gerne nach draußen gesagt hat, sondern dass irgendeine Schwester oder Verwandte oder Erben oder Leute, die ihn irgendwie gemocht haben, die am Ende keinen Bock darauf hatten, dass auch seine letzten Stunden auf Erden nochmal für die Bildzeitung ausgeschlachtet werden und der jetzt irgendwo in einem schönen Friedhof oder in einem Friedwald irgendwo in Deutschland begraben liegt, längst unter der Erde ist. Natürlich läuft niemand mit der Leiche von Arno Dübel rum. Trotzdem, es finde ich ganz schön, dass mal gefragt wird, wie sieht's eigentlich leichenlogistisch aus bei den Hamburger Friedhöfen, dass da mal ein bisschen genauer drauf guckt, das wird eh mal langsam Zeit, finde ich.
Ja, auf alle Fälle.
Hamburger Friedhöfe, die waren mir eh nicht ganz geheuer. Immer so ein komisches Gefühl gehabt da.
Ohlsdorf liegen viele Freunde von mir tatsächlich. Also ich bin da häufig.
Und es werden immer mehr, je älter man wird, ne?
Umso älter man wird.
Eines Tages heißen unsere Podcasts dann nur noch, die Einschläge kommen immer näher. Folge 3, Folge 4, Folge 5. Weil wir dann nicht nur anfangen, irgendwelche fremden Prominenten zu verabschieden, wo wir dann traurig sind, sondern Leute, mit denen wir dann, ich weiß noch, letztes Jahr, es hat mich echt geschockt, als William Cohn gestorben ist. Liebe Grüße an die Hinterbliebenen und alle Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Das war, weißt du, das ist echt krass, weil ich fand schon krass, als Walter Freiwald gestorben ist. Der war ja Teil des History of Rap von Dendemann und mir, hat er mitgerappt und da war er schon so schwer krank und das hat mich schon sehr getroffen und mit William, das war letztes Jahr auch echt krass. Letztes Jahr im Sommer, ich glaube, es war im Juni, fast ein Jahr.
Und weißt du, was so abgefahren ist, während du das gerade sagst, ich habe diese Dosen.
Kommt da noch übel rein?
Nee, ich habe so Dosen, hast du sowas auch so mit, wo du so alles reintust, USB-Sticks?
Du kennst doch meinen Schrank mit den ganzen... Mit den ganzen Dosen, wo alles drin ist.
Und bei einer Sendung, wo ich bei dir zu Gast war, damals, als ich noch Freund einer Redaktion war, da habe ich jemanden kennengelernt und seine Karte.
Roger Willemsen.
Und du warst
bei der Sendung mit dabei?
Ja, und Roger Willemsen und ich waren zusammen in einer Sendung bei dir. Es war aber ZDF Magazin Royal.
Du warst.
Und dann bin ich mit Roger zusammen zum Hotel gefahren und dann hat er mich gefragt, ob wir was trinken wollen. Und dann saß ich mit ihm unten und wir haben uns über Literatur eine Stunde unterhalten. Und am Ende, weil ich ihm dann natürlich, wie ich es jedem erzählt habe, ich plane ja auch mal ein Buch zu schreiben, hat er mir seine Karte in die Hand gedrückt, diese hier. Und gesagt, wenn du einen Tipp brauchst, so melde dich gerne. War sehr nett. Und dann hab ich wirklich, ein Jahr später war der tot. Und das... muss ich immer dran denken, dass ich diese Karte hier irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer noch liegen habe. Ich glaube auch fast 10 Jahre inzwischen tot.
Aber du warst
Wir waren jedenfalls mal zu zweit bei dir hinten und haben, vielleicht waren es auch zwei Aufzeichnungen. Lass es mir
mal. Nee, das muss eine Sendung gewesen sein. Das heißt, als Musik noch richtig groß war, das war das da, als du mit Brille, auf der Bühne hattest, du hast eine Brille mal auf, Alter. Hast du echt eine Brille?
Ich habe eine Lesebrille tatsächlich.
Nicht im Ernst.
Ja.
Nicht im Ernst.
Doch. Ich habe die natürlich damals aus Stylegründen aufgesetzt, weil es damals total cool war. Das ist ja auch schon wieder 8 Jahre her. Allerdings habe ich tatsächlich eine Lesebrille.
Ach guck, und
möchte ich jetzt nicht
aufsetzen. Da hatten wir noch keinen Backstage-Bereich. Und da war Roger Willemsen, weiß ich noch, war der in der Wohnung von einem...
Ich glaube, genau, wir saßen in der Wohnung oben.
Genau, aber dann warst du
mit Roger... Da saß ich mit Roger Willemsen.
Das ist ja krass.
Ja, und wir haben diese Fahrt zusammen, haben uns gleich sehr gut verstanden. Total nett gewesen.
Ich weiß noch, dann kam relativ kurz danach, habe ich dann von der Diagnose erfahren, da hat er, glaube ich, Magenkrebs und ist daran relativ schnell dann leider verstorben.
Leider gestorben daran.
Naja, ich komme jetzt wird er wirklich so ein bisschen wie Gerhard Schröder, als er seinen Heimatort da besucht hat.
Auch schon tot.
Pass auf,
Ich habe dir einen Link geschickt, darüber müssen wir reden. Jetzt für alle, die eine neue Serie für Amazon, für Netflix, das Ding würde ich mir angucken.
Ich sehe schon.
Und zwar es geht um ostfriesische Häuptlinge. Und das ist wirklich Game of Thrones in Norddeutschland, Alter. Das ist so krass. Kannst du das mal die Seite mal anklicken?
Ich bin bereits drauf. Also es geht um die Wikipedia-Seite ist ostfriesische Häuptlinge, wer das mit nachverfolgen möchte. Was zuerst auffällt, 1300 nach Christus, also im Jahr 1300, war offensichtlich der Küstenverlauf an der Nordsee ein kleines bisschen anders. Also der Jadebusen war noch kein Jadebusen, war eher ein Jadepimmel, muss man sagen. Ein kleiner Jadepimmel. Der Jadebusen ist erst später gekommen. Und es gibt da mehrere verschiedene Stämme zum Beispiel.
Genau, Häuptlingsfamilien. Und ich würde dich bitten, ganz kurz mal nach unten zu gehen. Letzter Punkt, Luppen, die Familie Luppen. Wie sich das schon liest. Und dann musst du so, nach drei Sätzen so rechts geht's los mit Luppe Onniken und Sohn Dideluppen.
Also es geht um...
Kannst du den Satz mal vorlesen?
Über Friesland. Das klingt alles, als wäre es so eine Geschichte von Otto. Aber es ist offensichtlich, also bei Wikipedia steht auch nicht nur Wahres.
Siehst du das mit Luppe Onniken und Sohn Dideluppen? Das beginnt
es sind die Häuptlingsfamilien. Es geht um die Häuptlingsfamilien bei der Ostfriesen. Es gibt zum Beispiel Familie Tom Brok, die Familie Wiemken, auch Papings genannt, Binnings oder Tjark Sena oder Onniken, später Inhausen und Knüpphausen.
Ja, weißt du das? Lieber Freund Giesbert.
Kommt das daher?
Das kommt daher, tatsächlich. Der kommt aus so einer alten Adelsfamilie.
Und dann gibt es noch Alena Abdena. Klingt wie so anthroposophische Medizin, die man nur in der Schwangerschaft verwenden darf.
Lubben. Jetzt kommt und da ab den dritten Satz mit Luppe Onniken.
Der Geschlechtername Lubben leitet sich von Luppe Onniken, Sohn des edlen Duden. Ist das, Duden ist wie Dude oder was?
Ja, wie der Dude. Edel, die ganzen Ausdrücke sind schon zu geil. Sohn und des ältesten bekannten Ahnen dieses Namens her, entsprechend dem Siegel von 1384 mit dem heraldisch nach rechts aufgerichteten Löwen im Schilde. Und jetzt drei Sätze weiter, mein Lieblingssatz. Luppe Onniken und Sohn Dideluppen, auch Dideluppensonne, werden 1384 bis 1414 erwähnt. Dideluppens Sohn mit Nachkommen ist Dudel Didensonne. Er wurde im Jahre 1419 zusammen mit Bruder Gerald in Bremen enthauptet.
Yes.
Mit dem Schwert, wie es Edelingen gemäß ihrem Herkommen zustand. Der Legende nach küsste der junge Gerold dabei den bereits abgeschlagenen Kopf seines Bruders Dude. Sie hatten mit Friesen und Söldnern vergeblich versucht, die Fredeburg bei Athens zu besetzen. Dabei wurden sie gefangen genommen und nach Bremen überstellt. Also das ist wirklich ein historisches, diese Sätze und diese ganzen Namen, da würde ich sofort, ich sehe sofort hier die ganzen alten Schauspielerrecken nochmal.
Ja genau, Hannes Jeneke als Dude Orn, Armin Rode.
Armin Rode, da können sie, Dieter Pfaffny, der Rest in Peace, der ist schon tot. Aber alle, die noch leben, können Mario Adolf nochmal als so ein richtig alter Häuptlingsdude. Das ist so geil, da kann man so viel rausholen.
Ich werde da direkt mal Bulli Herbig, oder wie heißt der? Bulli Michael Herbig.
Nee, erstmal muss ein Original gedreht werden, und zwar ein düsteres, damit dann Bulli Herbig darüber so eine Persiflage drehen kann.
Aber Pierre Brice ist ja auch schon tot. Ist Pierre Brice tot?
Also wirklich, sehr starke Namen, stark zu lesen, ostfriesischer Häuptling. Vielen Dank für diesen Tipp.
Oh, das ist ganz, ganz toll. Und guck mal, der Dude Onniken, sein Bruder Dude. Erstmal hat der Gerold hat den Kopf seines Bruders Dude noch geküsst, als er schon noch am seidenen Faden hing. Und zwar, das Verbrechen ist, die haben die Fredeburg bei Athens versucht zu besetzen. Und das Traurige ist, wenn man sich diese Region, wenn man da so ein bisschen herkommt und Athens ist ein völlig bedeutet
asozialer wahrscheinlich, Stadtteil.
Nein, das ist wahrscheinlich nicht mal ein Dorf inzwischen. Das ist so eine Ortschaft, wo die nicht mal ein gelbes Schild haben, sondern so ein grünes Schild mit gelber Schrift drauf. Artens sind jetzt wahrscheinlich nur zwei Höfe oder sowas. Artens ist, glaube ich, nichts was, wo man sich heute noch für den Kopf abschlagen lassen
wo man, müsste. Ja, genau, wo man noch stolz drauf
ist. Wo die Bremer froh wären, dass da einer mal ein bisschen Artens besetzt und dann mal durchfegt und dann mal ein bisschen den Putz neu macht. Also wir würden uns freuen, wenn ihr die Vredeburg bei Artens besetzt. Bei euch wird nicht mehr Kopf abgeschlagen. Ihr kriegt noch ein bisschen Geld dazu. Vom Bürgermeister.
Ja, und
von
mein, weißt du was, dann kannst du Störtebeker mit reinbringen, weil die haben Kollaboration mit den Vitalienbrüder. Die Vitalienbrüder waren
um. Vitali und Wladimir Vitali.
Klitschkörner. Das waren die Pfefferseke und vor allem in Hamburg und Bremen geschädigt haben, die ganzen Reichen während der Seefahrerei. Dann haben die sich zusammengetan und dann hat die Hanse aufgerüstet gegen die ostfriesischen Häuptlinge. Da geht's weiter mit Eddo Wimken, der Häuptling der Rüstinger Friesen, sowie über Band und Wangerland, tat sich besonders als Gastgeber der Vitalienbrüder hervor.
Ich schwöre dir, es sitzt zurzeit jemand da, der irgendwie für HBO Max oder Disney Plus oder Amazon Prime oder irgendwie einen großen ZDF 80-Teiler mit Klaas Häufer Umlauf als Dude On. Aber das würde auch echt passen. Klaas,
würde total 100, passen.
Hundertprozentig Klaas, und das wäre voll, auch anders als in der Schwarm, der wär, weil das, er ist ja, kommt er voll aus der Gegend.
Der kommt, und vor allem hat er auch so einen mächtigen Bartwuchs, aber du könntest da auch mitmachen, du hast ja auch so einen kräftigen. Ihr könntet verfeindete Häuptlinge.
Ich wäre eher so, entweder so ein Evil König, der aber mit so einer schweren Supermaske, so wie Jared Leto, immer mit so einer, das man mich kaum erkennt, oder ich bin der Einflüsterer eines alten Königs. Weißt du, ich bin so der am Ende genau. Mit dem Leben davonkommt, aber alle fragen sich, wie hat er das wieder geschafft, sich da rauszulabern. Klaas wird einen Häuptling machen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Auf alle Fälle. Total spannend, wirklich richtig gut. Diese ganzen Namen. Ich sehe in 2 Jahren eine große Serie. Ich sehe einen großen Trailer. Na,
so sehe ich auf alle Fälle. Pass auf, jetzt, wo wir das mal abgehakt haben, jetzt noch, ich habe eine ethische Sache nochmal an dich. Und zwar gab es ja, das haben wir letzte Woche schon besprochen, letzte Generation, Paragraph 129a, da wurden die ganzen Abiturienten mal ein bisschen beim SEK aus dem Bett geholt morgens um 5, weil die sich festgeklebt haben mit Uhu an den Straßen und das geht ja nun gar nicht, kriminelle Vereinigung vielleicht, also weiß man nicht, ist ein bisschen still geworden drumherum. Und was ich dann gesehen habe, ist, dass Till Brummer, liebe Grüße von Kraftklub, der Bruder von Felix Kummer, lustig, zwei Brüder haben verschiedene Nachnamen, ne? Merkwürdig. Aber so ist das.
Ist es wirklich so?
Weiß ich nicht. Da möchte ich mich nicht zu äußern, um mich Ostdeutsche zu verschrecken, weil ich bin auf Seiten von Ostdeutschen, egal was sie tun. Auch wenn die AfD 35% hat, ich bin auf Sachsens Seite. Da können die Sachsen nichts dafür, dass die Sachsen rechts sind. Das sind andere, das sind die, weiß man nicht. Also die Sachsen sind auf jeden Fall nicht schuld daran, dass sie schuld sind. Auf jeden Fall hat dann Till Brummer gepostet. Das fand ich eigentlich, ich hatte auch den Impuls und hab's dann gemacht, weil er es gemacht hat. Ey, ich würde gerne, wenn das bis dahin nicht verboten ist, das jetzt schon mal feststeht für den nächsten Weihnachtszirkus. Wir haben erst den 4. Juni, aber ich würde gern 25% von meinen Spenden einfach an die letzte Generation spenden. Einfach mal just for fun. Ich mache auch dann, weil es, um dann nicht, weil wir stellen uns breit auf, dann spende ich auch keine an die Junge Union oder sowas. In Bayern spende ich dann die anderen 25%.
Diesmal nicht, ne?
Nee, aber dass man es ein bisschen breiter politisch aufstellt. Aber ich würde das jetzt hier offiziell zusagen.
Aber Jan, was ist denn, aber wenn du es jetzt schon, wenn sich herausstellt, dass das eine terroristische Vereinigung ist, würdest du es dann trotzdem auch machen?
Dann würde ich das als Anzahlung nehmen, Teil der Filmrechte zu haben, falls eines Tages in 40 Jahren Konstantin-Film einen Film darüber macht mit Moritz Bleibtreu als Carla Hinrichs und Johanna Wukalek als Luisa Neubauer und Armin Rohde als Klebspritzstift, keine Ahnung, dass ich einen Teil der Filmrechte dann von dem Geld, also wenn das Geld dann einbezogen wird, dann möchte ich einen Teil der Filmrechte dann gekauft haben.
Na klar, gibt's dann natürlich eine große Produktion auch drüber.
Auf jeden Fall, also Konstantin hat sich bestimmt schon die Filmrechte an Letzte Generation, The Movie.
Wo die linksautonome Szene auch nochmal ganz anders belichtet wird, mit so einem geilen Filter drauf, wie bei Euphoria bei der Serie und die ganze Zeit auch nur ganz krass intensiv leben und so.
Und es wird viel Busen gezeigt.
Viel Busen natürlich, linksautonomer Busen wird gezeigt und dann wird gezeigt, dass innerhalb dieser Linkszene auch so eine Hierarchien bestehen und dann wird das alles nochmal von der anderen Seite und dann werden auch die Vorgeschichten erzählt. Wo kommt Lena her? Wie war das Elternhaus? Gibt erstmal die ersten 2 Folgen, 8-teilige Serie, ersten 2 Folgen nur Kindheit. Wie kam es dazu? Mhm. Dann wird das alles psychologisch nochmal aufgearbeitet.
Ich finde es total geil, dass am Ende das, was so bei Linksextremisten dann doch so bis weit in die Mitte der Gesellschaft hier hinein interessiert, sind halt die geilen linken Titten. Das ist mir bei Baader-Meinhof aufgefallen. Es geht direkt nackt los am Nacktstrand. Es wird wahnsinnig nicht viel rumgebusen wackelt und auch die Berichterstattung der Bild-Zeitung, jetzt wo sie freigelassen wurde, vorübergehend, Lina E. oder die Haft ausgesetzt, ich hatte 2,5 Jahre da gesessen das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und dann habe ich direkt schon, hier läuft sie wieder und es wird natürlich alles sofort sexualisiert, was nicht Zugunsten...
Nee, Sexfalle, habe ich gelesen. Ihr Freund ist nämlich noch auf der Flucht und ob er sie jetzt in die ob sie ihn jetzt in die Liebesfalle und ob das der Grund ist, das habe ich gelesen, die Überschrift.
Also alles, was man nicht politisieren kann in seinem Sinne, wird sofort sexualisiert. Hauptsache, es verkauft sich am Ende irgendwie. Und das ist auch das, was man am Ende Baader-Meinhof dem Film vorwerfen muss. Abgesehen davon, dass Stefan Auster so eine tragende Rolle drin spielt. Und ich finde es wirklich gemein gegenüber Butz Peters. Das habe ich öfter schon mal gesagt, dass wenn ihr euch über die Baader-Meinhof-Bande oder wie wir Kenner sagen, die RAF, erste Generation, informieren möchtet, aber auch mehr über die zweite und dritte Generation wissen möchtet. Also nicht die dritte Generation, die das erste Lied von Big Brother geschrieben hat, sondern die dritte Generation der RAF. Tales from the Crypt. Dann lest das Buch von Butz Peters, der in dem Film von Bert Eichinger und Konstantin gar keine Rolle spielt, weil er wahrscheinlich keinen Bock gehabt hat auf die ganzen Titten, die da durchs Bild wackeln in den ersten 30 Minuten. Da wird wirklich, da kannst du nicht, wenn du deine Kinder früh politisieren möchtest mit Baader-Meinhof-Komplex, geht nicht, weil zu viel Sexualisierung stattfindet in den ersten 30 Minuten.
Ey, aber es ist grundsätzlich so, Jan, dass bei Produktion, Fernsehproduktion, links- oder rechtsautonome, immer, da wird immer nur gefickt und dann wird
politisch hundertprozentig,
wenn eine kennst du eine Dogs of Berlin, habe ich doch gesehen, da spielt hier Jasni Fritzner Bauer, eine Nazi.
Jazzy, Jazzy, Jazzy Fritzi, Jazzy
Jazzy Fritzi Bauer. Die spielt ja doch so eine Nazi, eine Faschobraut, die auf dem Boot, will ich nie vergessen, diese Szene mit zwei Nazis so ein Dreier schiebt und sagt dann auch so, fickt mich hier geilen Nazi-Typen oder so.
Und
die Produktion bestimmt, weil sie es geschrieben haben, so nachts um drei in Engsener Prenzlauer Berg Altbauwohnung und so, das ist stark! So, wir haben keine, das ist stark! Dann hat die da Sex mit zwei, das zeigt, wie radikal auch die Nazi-Frauen geworden sind. Und genauso sitzen nachts um zwei, nach drei guten Flaschen Burgunder sitzen da die Drehbuchautoren und sagen, das ist stark. Die Lina wird erstmal gezeigt als eine selbstbestimmte Frau. Die nimmt sich, was sie will. Oh. Die hat auch schon alle durchgenudelt in ihrem autonomen Haus und so. Und genau so werden diese Sachen geschrieben, Alter. Ja. Ich sehe drei, Jan, ich sehe nach unserer heutigen Sendung drei große Produktionen. Ich sehe einmal ostfriesische, ich sehe ostfriesische Häuptlinge.
Ja.
Erste Staffel.
Aber das Problem ist, bei solchen Produktionen kann ich dir mal aus medieninterner Erfahrung erzählen. Das Problem an dieser Geschichte ist, bei ostfriesischen Häuptlingen, es ist kostümmäßig und Make-up-mäßig wahnsinnig aufwendig. Da muss eine überzeugende Produktionskonstellation, die schon viele Erfolge vorzuweisen hat, dahinter stecken, damit ein Sender oder ein Streamingdienst das beauftragt. Und das kann sich eigentlich finanziell Netflix maximal leisten, aber da würden die voll all in gehen. Das ist eher sowas von den Machern, die Macher von Dark tun sich zusammen mit den Machern von Breaking Bad oder sowas. Dass sich so zwei Giganten zusammentun. Oder es ist ein völlig durchgeknallter öffentlich-rechtlicher Sender, der alles aufs Spiel setzt. Alles auf eine Karte.
Auf eine Karte
so, mit der Produktion. Radio Bremen und die Nordmedia präsentieren die teuerste Produktion in der Geschichte von Radio. Wenn das nichts wird, können wir dicht machen.
Dann müssen wir das rote Sofa von Loriot, was bei uns im Empfang steht, auf eBay verkaufen.
Dann muss Giovanni Di Lorenzo noch mal ein paar extra Überstunden am Wochenende machen, um die Kohle wieder reinzuholen mit 3,99. Ja. Giovanni, wir müssen für die Mediathek jetzt noch mal, weil wir müssen ein bisschen sparen aufgrund der Ostfriesen-Produktion. Kannst du vielleicht das ganze Wochenende 3:09 durchmoderieren, aber für die Mediathek?
Nee, dann muss er mittags bei Bananenwilli auf dem Parkplatz so eine Autolack irgendwie mit so einem Headset irgendwie verkaufen. Wirklich, das wird hart. So eine große Produktion, ostfriesische Häuptlinge, produziert von Bremen 4.
Nee, Bremen 4 ist da nicht tragfähig für, das ist ja ein Radio. Nee, aber Radio Bremen ist Radio Bremen in Kooperation mit 20th Century Fox oder Universal Studios oder Warner Brothers. Und dann hast du aber das Problem, du fängst an, super ambitioniert, du hast die besten Drehbuchautoren. Ne? Also alles, stimmt alles, aber dann ist so eine, dann hast du irgendwie wir sind darauf angewiesen, wir brauchen 4 regnerische Tage im Juni oder sowas. Oder 4 sonnige Tage im September und das klappt alles nicht. Und dann muss das Budget ein bisschen umgeschiftet werden während der Dreharbeiten. Und das führt dazu, dass dann zum Beispiel das Perückenbudget so ein bisschen eingekürzt wird. Und deswegen zieht dich und fuckt dich der Film ab Minute 1 ab, weil du immer schon bei den Perücken den Ansatz oben siehst und du siehst, die haben halt nicht die geilen Perücken vom Perückengerd genommen, der auch die für Beyoncé knüpft und so. Sondern es gibt in Köln, also liebe Grüße, Perückengerd ist der Go-To-Laden. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht. Aber immer, wenn wir für Drehs die krassesten Perücken brauchen, dann sind wir zum Perückengärtner nach Mülheim gefahren und der hat, das sieht aus, Alter, der hat ein riesiges Perückenlager und das ist halt richtige Handarbeit. Also hast du schon mal eine Perücke aufgehabt, eine richtige, echte Perücke?
Ich habe gerade jeden Tag eine aufgehabt.
Stimmt, natürlich, natürlich. War das eine geknüpfte mit echtem Haar oder war das eine mit Kunsthaar?
Geklebte war das, eine geklebte, von echter.
Also das ist ja so Gase, also so Netzstoff und da wird jedes Haar einzeln reingemacht und Perückengärt ist da spezialisiert für und er hat ein riesiges Lager mit allen möglichen Frisuren und das sind echte die krassesten Perücken, die sehen so echt aus. Und dann gibt's aber auch die Stufe drunter, die dann so ein bisschen selbst geknüpft und dann noch die ganz schlechten. Und dann merkst du immer an Filmen, wo sie dann gespart haben. Ach komm, das sieht doch keiner. Die bewegen sich doch eh im Kampf. Und dann siehst du die Perücke, Alter. Ist das die Pippi Langstrumpf-Perücke vom Karneval oder was ist das dann? Und dann hast du schon keinen Bock mehr, obwohl das Drehbuch geil ist. So werden dann Produktionen meistens echt scheiße wegen so Details, weil das Geld für die Details am Ende fehlt. Oder der Bart ist so schlecht angeklebt oder sowas.
Das wird ja bei der Produktion, wo ich gerade mitgespielt habe, nicht der Fall sein. Ich habe dir gerade mal ein Video geschickt oder auch ein Foto, wie ich da aussehe, das ist, geht so 10 Sekunden, so ein schnelles, so ein Zeitraffer. Also, das ist die Rolle, die ich spiele.
Mit Alter, Perücke.
Olli. Ja, ich sehe aus wie der Typ, der ich geworden wäre, wenn ich nicht Fuß gefasst hätte in der Medienbranche.
Hier bei Spotify.
Ja, ja.
Was so ist ein bisschen, denn das, Alter?
Es ist total aufwendig, jeden Tag. Tattoos habe ich bekommen.
Und die Tattoos sind sehr, wurden ja abgepudert nochmal hinterher. Wurden draufgerubbelt, ja, ja, und abgepudert, ne?
Die wurden abgepudert drauf und habe ich immer noch an der Wade, weil ich das so geil fand, dass ich ernsthaft überlege und das will ich dir gleich, ich schicke dir auch gleich davon noch ein Foto. Ich sehe jedenfalls drei große Produktionen. Ich sehe ostfriesische Häuptlinge mit Armin Rohde als ostfriesischer Häuptling. Mhm. Ich sehe Armin Rohde in einer Produktion als deutscher Sänger einer Band, der seinen Schwanz nicht unter Kontrolle hat und bei dem alles entgleitet, obwohl er eigentlich alles haben könnte, was er wollte und so, aber der es nicht hinkriegt irgendwie, seine sexuellen Neigungen und so nicht auszunutzen und da sehe ich auch eine große Produktion. Und als drittes sehe ich natürlich, was hatten wir gerade noch? Was ist die dritte? Die linksautonome Szene. Ne? Ja. Auch da sehe ich Armin Rohde als Lina E. Der versucht sich.
Nee, Armin Rohde nicht als Lina E. Ach, wir lachen, weißt du, wir lachen hier darüber, machen uns darüber lustig, aber ich finde es, also.
Aber ehrlich gesagt lachen wir auch nur, um den Wahnsinn zu kompensieren, ja, dieser ganzen Welt.
Aber ich finde diese irre Überinszenierung, also diese panischen Sachsen, du hast einfach ein Land mit 30% Faschos im fucking Parlament und diese wahnsinnige Panik, dass das, und man muss, also, natürlich Gewalt und Selbstjustiz, da bin ich am Ende dann doch zu sehr Polizistensohn. Andererseits muss ich sagen, wenn du Antifaschist bist in Sachsen, ich weiß nicht, ich würde selbst als nicht super Extremist würde ich nicht zur Polizei gehen in Dresden und sagen, hier guck mal, da hat jemand ein Hakenkreuz bei der Gartenparty aufgehängt, könnt ihr mal was machen? Da wäre ich mir nicht so sicher, ob ich da wirklich vernünftig bearbeitet werde oder ob sie mich einfach auslachen würden und sagen, ja, ich rufe den Sigi an, der soll das mal runternehmen, das Hakenkreuz, ja, unangenehm. Ich kenne den, das meint er nicht so. Das ist nicht kein Hakenkreuz, indisches Glückssymbol hier, guck mal hier.
Ach, die Alter.
Wir nehmen ihre Anzeige da mal auf, ja, ja, kommen sie morgen nochmal wieder oder einen Namen falsch schreiben oder einen Zahlendreher im Aktenzeichen und schwupps ist das wieder verschwunden. Liebe Grüße nach Sachsen, nee, Polizei Sachsen. Stabile Leute und sowas, auch dass ich letztens mit den Linksautonomen von Tokio Hotel haben ablichten lassen. Fand ich total krass. Hast du es gesehen?
Haben sie gemacht.
Fand ich total krass.
Hab ich nicht gesehen.
An dieser Stelle.
Wir müssen ins Studio. Wir müssen langsam
die Musik ausblenden. Ich wollte die Musik einblenden. Jetzt habe ich schon
Ich bin ungerne der Part, du weißt, ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen.
Ja, ich könnte auch noch quatschen mit dir, aber wir haben die Zeit jetzt leider nicht mehr. Du bist busy, du hast andere Medienprojekte. Ich verstehe das schon.
Wenn
du
keine Medienprojekte, ja, aber künstlerische Projekte.
Was ist denn das sonst?
Ich muss jetzt tatsächlich ins Studio, da wartet die Band, da wartet der Produzent, da warten alle. Heute wird noch ein Lied eingesungen, morgen wird noch ein Lied eingesungen. Da werden noch ein paar Overdubs gemacht. Dann ist Füße hoch, dann gibt's noch ein paar Wochen fest und flauschig, dann ist auch schon Sommer.
Das ist eigentlich
Sommerpause. Dann sind wir alle irgendwann auch schon bald tot. Ja. Das ist noch.
Ich finde es super, Olli. Du lässt niemanden warten, du lässt niemanden hängen. So kenne ich dich und ich weiß es sehr zu schätzen, auch stellvertretend für die Kollegen, die jetzt ein bisschen länger warten müssen. Sorry nochmal, Leute, dass ich Olli aufgehalten habe.
Kann passieren. Wir sehen uns und hören uns am Mittwoch wieder. Das war die Sendung Erbse trifft Hafer. Und
genau. Was ist aus uns geworden, Alter? Ey, ich drop auch nochmal kurz was. Weißt du, woran ich jetzt gerade sitze? Ich mache auch ein Album jetzt. So, mach auch ein Album. Oh, mit ist Gefahrenmeldung. Ich bin hier im Umkreis von Köln, ist Gefahrenmeldung.
Hatten wir neulich auch. Was ist denn bei dir?
Was werden nur Sirenen getestet, Alter? Wofür das denn? Der Russe, der nimmt zuerst Berlin ein. Das ist reicht. Es wird mir warnen genug sein. Wenn bei Twitter steht, Berlin ist rot, dann weiß ich muss in Köln langsam
kommen. Und machst packen. Du dir denn, woran, wenn du merkst, der Russe nimmt Berlin ein, was ist das Erste, woran du denkst in Berlin? Was ist das Wichtigste in Berlin, was dir besonders am Herzen
liegt? Du bist mir das Wichtigste in Berlin. Also aus ökonomischen Gründen. Wenn wir zwei keinen Podcast machen können, wenn der Russe die Leitung kappt, dann sieht es finanziell auch düster aus für mich. Sag ich dir ganz ehrlich. Deswegen soll der Russe sich schön fernhalten von Berlin. Nee, und dann würde ich sehen, das Wichtigste in Berlin ist mir eigentlich das Mindset der Leute, diese künstlerische Agilität dieser Stadt, dass da so viel tolles, toller kreativer Output, auch im gastronomischen Bereich, dass so viel ausprobiert wird.
Und finde ich auch gut. Das Wichtigste in Berlin ist mir der KitKat Club. Da, wo man mich jedes Wochenende trifft, im langen Ledermantel, sonst nichts. Wir sehen uns wieder auf dem Dancefloor. Später dann sind wir im Dunkelraum, im Darkroom. Wer sich da nicht einfindet, der ist am Mittwoch wieder am Start bei Boomer Cringe.
Macht's gut, Leute. Das war Fest und Flauschig für den 4. Juni. Und ich gehe jetzt nochmal auf den Stepper und höre mir dann andere Podcasts mal an. Es gibt noch andere Podcasts. So viele andere Podcasts gibt's.
Ich kenne keinen.
Verbrechen am Fernsehen, super Podcast, kann ich empfehlen.
Ja, ja.
Gestresst und Rauschig kann ich sehr empfehlen. Super Podcast. Ich finde auch richtig gut, wie heißt nochmal das, wo diese zwei, dieses Pärchen alles immer fühlt, statt darüber nachzudenken. Wie heißt das nochmal?
Gemischtes Hack.
Gemischtes Hack. Auch ein guter Podcast. Oder Bill und Tom finde ich auch super. Wobei ich immer nicht weiß, wer wer ist.
Wer Bill ist und wer Tom.
Ja. Und dann finde ich auch noch...
Heidi Klum, Happy Birthday, 50 Jahre alt.
Ihr, sag mal, trefft ihr euch eigentlich, ihr 50-Jährigen untereinander? Gibt's da so eine große WhatsApp-Gruppe?
Ich bin ja noch keine 50.
Ach so, bald, aber ne?
Oh. Ey, wir sind nur ein paar Monate auseinander, Heidi Klum und ich.
Da reden wir nächstes Mal drüber. Also, du hast einen geileren Arsch auf jeden Fall.
Bis dann, tschüss.